Gedenk- und Solidaritätstage gibt es mehr als Kalendertage. An einzelnen Daten tummeln sich mehrere davon. Der heutige 10. Juli ist ein Ausreißer. Auf den Bahamas wird die Unabhängigkeit gefeiert. Ansonsten ist dieser Tag nichts und niemandem gewidmet. Oder besser, war es. Denn in diesem Jahr wird an diesem Datum erstmals der Tag der Solidarität mit Juden und Israel begangen. Daraus soll eine jährliche Tradition entstehen. Welche Hoffnungen verbindet man mit diesem Anlass? Darüber spreche ich jetzt mit Leo Sucharewitsch. Er ist Politologe und hat zahlreiche Bücher und weitere Texte zum Thema Israel verfasst. Er ist zudem Vorstandsvorsitzender von Demokratie und Information e.V., kurz DEIN, der den Solidaritätstag initiiert hat. Guten Tag, Herr Sucharewitsch.
Guten Tag.
Herr Sucharewitsch, es ist ja bestimmt kein Zufall, dass der Tag der Solidarität mit Juden und Israel gerade jetzt ins Leben gerufen wurde. Nach dem Angriff auf Israel im letzten Oktober wird der Antisemitismus wieder sichtbarer. Juden fühlen sich vermehrt unsicher im Alltag. Ist jetzt die Idee allein daraus entstanden oder gab es sie schon länger?
Die Idee gab es länger, allerdings ist sie mit dem 7. Oktober 2023 neu erwacht und dynamisiert worden. Also diese entsetzlichen, bestialischen Verbrechen der Hamas haben natürlich nicht nur unter Juden und in Israel, sondern auch in Europa und in Deutschland, in der Zivilgesellschaft, für maßlose Empörung gesucht. Und seit dem 7. Oktober war der Tag der Solidarität mit Juden und Israel einfach überfällig. Also das musste sein. Nach diesem barbarischen Angriff konnte die Demokratie und die demokratische Gesellschaft insgesamt nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, nicht einfach Business as usual machen und das als einen Anschlag von mehreren oder als Ende einer Serie von islamistischen Anschlägen hinnehmen. Und Betonung liegt eben auf hinnehmen und dann zur Tagesordnung übergehen. Also es musste etwas geschehen, es musste ein Signal gesendet werden. Und dieses Signal wurde umso notwendiger, weil es gleich nach dem 7. Oktober diese unsäglichen Jubeldemonstrationen und Jubelarien auf den Straßen in Deutschland gegeben hat, eben nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Städten, als palästinensische Gruppen Süßigkeiten verteilt haben und euphorisch gefeiert haben aus Freude über die Vergewaltigung von Frauen und die Folterung und die Ermordung von Mädchen und die Entführung von über 120 Geiseln, darunter Säuglinge, auch kleine Kinder. Also das durfte nicht hingenommen werden ohne ein ganz mächtiges und kräftiges Signal. Und so wie es aussieht, wird dieses Signal mächtig und kräftig. Das bedeutet, wir erwarten eine echte Breitenwirkung.
Über diese erhoffte Breitenwirkung möchte ich sprechen. Das Ziel muss ja auch sein, diesen Gedenktag oder Solidaritätstag irgendwo zu nutzen, nicht nur ins Leben zu rufen. Sie rufen unter anderem dazu auf, die Israel-Flagge zu hissen, den Davidstern zu zeigen. Das sind einige der Vorschläge des Vereins. Das reicht ja wahrscheinlich nicht, um jetzt Hasspropaganda gegenüber Israel und den Juden entgegenzutreten. Da muss man wahrscheinlich mehr machen, als nur eine Flagge zu hissen.
Das ist richtig, aber es ist ein Anfang. Vor allen Dingen ist es ein Zeichen, dass sich die Zivilgesellschaft nicht einschüchtern lässt. Also ich nenne es Salman Rushdie-Syndrom. Nach diesen Anschlägen, auch in Berlin auf dem Breitscheidplatz, haben Menschen einfach zunehmend Angst vor Übergriffen, ob das nun muslimische Asylanten sind oder irgendwelche Hamas- oder Hisbollah-Agenten, die in Europa oder in Deutschland ihre Umtriebe haben. Es gibt mittlerweile doch eine fühlbare Einschüchterung. Man hat Angst, auch die Medien haben Angst, sich zu exponieren. Und das darf nicht hingenommen werden. Also dieses Gefühl, diese Einschüchterung darf sich nicht weiter verbreiten. Und es muss klar gesagt werden, die Straßen gehören eben nicht dieser neuen Phalanx aus radikalen Palästinensern, Islamisten und Linksradikalen. Und auch die Universitäten gehören diesen Gruppen nicht. Und dagegen aufzustehen, das ist schon eine Art von urdemokratischer Bürgerpflicht.
Sie sprechen die Zivilgesellschaft an und Sie haben auch schon den Wunsch geäußert, dass Schulen, Kirchen, die Polizei, TV-Sender, Lastwagenfahrer, viele mehr, also ein Querschnitt durch die Gesellschaft, an diesem Tag ein Zeichen setzt und den mitträgt. Und im Zusammenhang mit solchen, ich nenne es jetzt mal, angeordneten Anlässen oder Daten, besteht ja aber immer eine gewisse Gefahr, dass die Leute mobilisiert werden, die schon immer auf dieser Seite standen und die anderen lässt es eher kalt. Wie bringen Sie jetzt diesen Funken zum Überspringen, dass das nicht eine reine Insider-Veranstaltung wird?
Also wir haben tatsächlich Zehntausende von E-Mails von Privatpersonen. Diese Vielzahl von E-Mails, die ersetzen natürlich keine empirische Sozialforschung. Aber weil es eben doch so viele sind, kann man die verdichten, die Stimmung oder die Aussagen, die Botschaften, die offen oder direkt drinstecken, etwas verdichten. Und die Formel heißt eben, dass man sehr wohl erkennt, dass Juden und der Staat Israel eigentlich nur als Erste konfrontiert sind mit einer neuen Bedrohung. Eine Bedrohung, die im Grunde von Samuel Huntington schon vor 2 Jahrzehnten vorhergesehen wurde und die sich heute klarer definieren lässt, nämlich der Versuch, den Rest der Welt zu islamisieren und der eine sehr seltsame Allianz eingegangen ist. Also ich habe das vorhin schon erwähnt, in Deutschland sieht man das an dieser im Grunde absurden ideologischen Allianz zwischen Palästinensern, Islamisten und Linksradikalen. Und die gemeinsamen Interessen, also die gemeinsame Schnittmenge, die besteht im Grunde in der demokratiefeindlichen Haltung. Und es ist kein Zufall, dass hinter dieser Phalanx eine geopolitische Dimension steht und die reicht von Iran bis Russland und interessanterweise inklusive Nordkoreas Waffenlieferungen. Also die gemeinsame Schnittmenge ist Demokratiefeindlichkeit und durchaus die Bereitschaft, westliche Demokratien zu zerstören oder zu erobern, islamisieren. Dass eine solche Allianz dann nicht bis zum jüngsten Tag hält, ist jedem Politologen offensichtlich. Aber im Moment ist es eine akute, reale Bedrohung. So, und das wird eben entweder kognitiv konkret identifiziert oder es wird gefühlt. Und das ist die Aussage, die wir aus dieser Masse von Zuschriften und Zusprachen herausfiltern konnten.
Was Ihnen ohne Frage bereits im Vorfeld gelungen ist, das ist, viele offizielle Unterstützer zu gewinnen. Das sind Organisationen, Stiftungen, Verbände oder etwa auch die bayerische Staatsregierung. Wie wichtig ist denn jetzt diese Verankerung bei offiziellen Stellen? Ich sage jetzt mal, mit der breiten Masse hat das nichts zu tun. Die stellen ja gerne mal noch einen Stempel aus. Ist das wichtig für Sie?
Extrem wichtig, essentiell wichtig, kann gar nicht überschätzt werden. Und wir freuen uns sehr, dass endlich die Politik, politische Körperschaften oder gesellschaftspolitisch relevante Körperschaften oder Organisationen sich klar äußern. Es ist ja nicht nur die bayerische Staatsregierung, sondern beispielsweise die CDU-CSU-Bundestagsfraktion oder die Junge Union oder der RCDS oder Thomas-Dehler-Institut. Leider haben wir eine Absage von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung bekommen, aber ansonsten Zustimmung mit klaren Äußerungen, und damit meine ich eine klare Solidarität mit Israel von Akademien, von Museen, beispielsweise vom Deutschen Lehrerverband, das ist doch eine sehr einflussreiche Organisation, oder von der Gemeinschaft der Kurden in Deutschland mit 1,5 Millionen Mitgliedern. Die tauchen zwar nicht in der öffentlichen Diskussion täglich auf, die sehen nicht jeden Tag in den Abendnachrichten, aber es ist doch eine wichtige Organisation. Ganze Fraktionen, Stadtratsfraktionen, aber auch ganze Städte sind mit auf der Unterstützerliste. Also das ist erfreulich und das ist die gute Nachricht. Und das bestätigt aber, was ich vorhin versucht habe zu formulieren, das bestätigt diese Erkenntnis, es geht nicht nur um Juden und Israel, sondern es geht um den Westen, es geht um unsere soziale Kultur und es geht um, wenn Sie so wollen, um abendländische Ethik. Es geht um die westliche Einstellung zum Leben und die hat eben nichts mit diesem Todeskult zu tun, mit dem beispielsweise palästinensische Kinder erzogen werden, vom Kindergarten an.
Umgekehrt wird es mit Garantie Leute geben, die sagen, ja, alles, was dadurch jetzt passiert, durch die Zurschaustellung der Solidarität gewissermaßen ist, dass die Spaltung fortgetrieben wird, die andere Seite wird zusätzlich provoziert, Antisemiten in ihrem Hass befeuert. Sehen Sie das auch als Gefahr oder sagen Sie, naja, eben genau deshalb braucht es das ja?
Genau Letzteres. Also ich würde in dem Fall wirklich Ihre Vermutung im Nebensatz zurückgeben und das unterstreichen. Wer ein obsessiver Israelfeind ist, der soll zur Hölle gehen oder soll das Problem mit sich oder seinem Psychiater lösen. Den kann man nicht verändern, den kann man nur bekämpfen. Aber was man machen kann, ist die Manipulation durch Jahrzehnte palästinensischer Propaganda allmählich zurückschrauben. Also die Palästinenser haben es tatsächlich geschafft, in einer beispiellosen propagandistischen Aktion, beispiellos seit 1945, die Welt mit Terror zu überziehen und gleichzeitig ein Opferimage aufrechtzuerhalten oder den Terrorimpetus zu überdecken mit einem Opferimage. Es ist ja nicht nur die PLO oder die Hamas oder Hezbollah oder die Palästinian Islamic Jihad, sondern es gibt rund 30 oder über 30 palästinensische Terrororganisationen, die international operieren. Auch die Hezbollah, die hat Unterorganisationen. Und da ist in den vergangenen Jahrzehnten eine terroristisch-propagandistische Infrastruktur entstanden. Mit großem Einfluss auf die Medien, mit großem Einfluss auch auf die Zivilgesellschaften. Wir sehen es an den Universitäten und wir sehen es in Deutschland ganz deutlich im Kulturbetrieb. Also das ist eine richtige Infiltrierung. Und diese propagandistisch konstruierten Narrative, die müssen zurückgedrängt werden. Beispielsweise das Narrativ, das von Flüchtlingen oder von Bodenraub bei der Gründung Israels, das nichts mit den Tatsachen tatsächlich zu tun hat. Dagegen haben wir aber auch mittlerweile Tools entwickelt, beispielsweise die Ausstellung 1948, die ganz deutlich macht, wie der Staat Israel entstanden ist, nämlich in einem fast menschenleeren Land, in dem wertloser Boden vom osmanischen Sultan zu absurd teuren Preisen gekauft wurde und dann verwandelt wurde in ein urbares Land, in dem Landwirtschaft betrieben wurde.
Sie haben jetzt die Palästinenser als Gegenpol angesprochen. Sie haben vorhin auch von abendländischen westlichen Werten gesprochen, die man schützen will. Nun liegt die Schirmherrschaft für diesen Tag bei Charlotte Knobloch, der Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Und sie hat sich in Sachen Rechtsextremismus in jüngster Zeit vor allem auf die AfD eingeschossen, deren Verbot sie auch fordert. Ist das denn nun wirklich das größte Problem der Juden in Deutschland?
Schauen Sie, ich bin Politologe. Frau Charlotte Knobloch ist Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern und ist politisch in gewisser Weise verankert, hat auch ihre Verdienste, ihre Überzeugung. Ich bin Politologe und ich habe das Handwerk der politischen Analyse bei ganz tollen Professoren und Dozenten an der Münchner Uni gelernt und in meiner unbestechlichen aktuellen Konstellationsanalyse, wie man das nennt, besteht heute die größte Gefahr für Demokratie, für Juden in dieser, wie ich das vorhin nannte, Phalanx von radikalen Palästinensern, Islamisten und Linksextremen. Also der Fanatismus sprengt ja alle kognitiven Grenzen. Das ist einfach teilweise irrational. Viele Palästinenser sehen heute ihren Lebenssinn darin, sich als Schahid zu opfern oder für die Vernichtung Israels zu kämpfen oder ihr Leben dem zu widmen. Und es gibt die Parolen, die aus dem Iran kommen, die vorgegeben sind, nicht nur den Staat Israel zu vernichten, sondern Juden weltweit, wo sie sind. Also das ist eine Dimension an Gefährdung, die ich von rechter Seite oder konkret von der AfD-Seite nicht sehe.
Der Tag der Solidarität mit Juden und Israel wird heute erstmals begangen und soll künftig jedes Jahr stattfinden. Darüber habe ich mit Leo Sucharewitsch gesprochen, Vorstandsvorsitzender des Vereins Demokratie und Information, der den Tag ins Leben gerufen hat. Besten Dank für das Gespräch, Herr Sucharewitsch.
Danke Ihnen für die Einladung.